Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/BVB und geben Sie beim Bezahlen den Code BVB ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Was haben Oliver Bierhoff, Andreas Köpke, Lothar Matthäus und Toni Yeboah gemeinsam? Sie haben Werbung für Schokopudding gemacht. Und wir hatten ja letztes Mal nach den beiden Legenden gefragt, die diese Werbung gemacht haben. Und ich bin 100% von Matthäus und Yeboah ausgegangen, aber ganz viele von euch haben geschrieben, ey, das war noch der Bierhoff und der Köpke. Stimmt, die haben es auch gemacht, aber die wahren Legenden sind Matthäus und Yeboah, zumindest für mich. Und damit herzlich willkommen zur Orfe Süd. Hallo Patrick, schön, ja, dass du da bist.
Ja, siehst du, Allgemeinbildung, wieder was dazugelernt. Ich habe es nicht gewusst. Ja. Und durch
Bildungsauftrag dann, sind ja, wir gerecht ja, geworden ja, genau, in unserem schnuckligen Fußball-Podcast hier.
Ja, total. Ja, finde ich gut. Ich finde so Sachen immer mal gut. Schönes Sidekicks, gab viel Feedback darauf, viele Leute, die mitgemacht haben. Und danke für den Hinweis eben mit Köpke und Bierhoff. Super spannend auf jeden Fall. Könnte man auch mal demnächst mal gucken, wer eigentlich alles Nutella-Werbung gemacht hat. Da sind auch einige Legenden dabei, die es dann zu nichts mehr richtig gebracht haben.
Ne? Genau, da gibt es ja diesen Nutella-Fluch. Ne? Also jeder, Benny Laut erinnere ich mich, Kevin Corani, Andy Hinkel.
Hinkel, das waren, genau.
Das waren die drei, die mir jetzt spontan einfallen, die ja nach dieser Werbung dann sozusagen die Nationalelf-Karriere beendet. Ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, gerade bei Corani. Der hat sich ja dann selber irgendwann rausgeschossen. Aber das war tatsächlich auch mal der Nutella-Fluch.
Ich überlege gerade, Tobi Rau, war da nicht sogar auch mal in einer Nutella-Werbung? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Boah, das weiß ich tatsächlich nicht.
Dennis Aogo, glaube ich, Serdar Tasci.
Ja, 3-2-1 kommentiert es gerne. Kommentiert es gerne. Ich glaube, das werde ich hier wieder rausschneiden und dann stelle ich das mal bei uns online und dann könnt ihr gerne drunter kommentieren, wer denn da alles war. Wir haben zwei super interessante Fußballspiele gesehen von Borussia Dortmund, und zwar gegen Mainz einen 4-0-Sieg und gegen Bergamo einen 2-0-Sieg. Und wenn ich ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, das waren für mich die mit Abstand konstantesten Spiele in dieser Saison. Dortmund hat die Spiele beherrscht, 90 Minuten lang in jeder Phase richtig gut gespielt, nur gegen Bergamo halt ein Türchen zu wenig gemacht.
Genau, das ist wahrscheinlich so der einzige Kritikpunkt, den man jetzt noch mit Blick auf natürlich das Rückspiel, das ansteht, das sicherlich nicht einfach wird. Sebastian Kehl hat von einem gefährlichen Ergebnis gesprochen. Julian Brandt hat in der Mixzone gesagt, das ist so das Einzige, dass wir nicht auf das dritte Tor gegangen sind. Die Chancen waren ja da, dass wir da den Sack vielleicht ganz zugemacht haben. Genau, er hatte eine gute, aber auch Chukwuemeka, der ein oder andere, den man nochmal rüberlegen kann. Da hätte es die Möglichkeit gegeben, aber trotzdem, unterm Strich, zwei sehr gute Spiele von Borussia Dortmund, sehr reife Leistungen, wieder steht die Null hinten, wieder lässt du sehr wenig zu. Gut, gegen Mainz war es so eine Anfangsphase, die vielleicht ein bisschen holprig war, aber dann hat der BVB das richtig gut zu Ende gespielt und
absolut. Ich fand das echt sehr kontrolliert, sehr gut.
Ja, unterm Strich top, unterm Strich wichtig. Ich war überrascht, Jesko, dass es ein paar Karten noch gab, die tatsächlich frei waren am gestrigen. Wir nehmen ja heute am Mittwoch auf Champions League auf der Nord.
Also waren viele Gästefans nicht da?
Genau.
Das muss man ehrlich sein. Also ich glaube, ich wusste die Zahl. Es waren 1440 Karten, glaube ich, die Bergamo bekommen hat. Und da fehlten natürlich dann ein paar. Ja, aber auch sonst. Vielleicht haben es auch einige einfach nicht ins Stadion geschafft. Wie der BVB ja selbst, die Mannschaft selbst fast nicht.
Also das ist ja brutal. Wie oft gab es schon irgendwelche Messen, Jägermesse, Boots- und Schieß mich tot Messe. Jetzt singt Herbert Grönemeyer auf einmal 15.000 Rennen und fahren in die Westfalenhalle, während 80.000 ins Fußballstadion gehen. Also
ist natürlich auch, also das Timing
logistisch
ist schlecht,
katastrophal. Ne?
Das Timing ist wirklich schlecht und da bricht da halt alles zusammen. Also ich weiß auch nicht, ob die Stadt Dortmund sich da mal Gedanken machen muss, ob sie da ein besseres Verkehrskonzept hingezaubert bekommen. Mhm. Es wird halt bei der Enge, glaube ich, schwierig, weil du kannst ja baulich da jetzt nicht so wirklich was verändern.
Ja.
Kannst gucken, dass du irgendwie Verkehrsströme umleitest, aber so viel zum Umleiten gibt's ja auch nicht. Wo willst du hinleiten?
Ja.
Also kannst halt nur appellieren, Leute, kommt noch mehr mit der Bahn, aber alle, die von außerhalb kommen, die kommen halt nicht mit der Bahn.
Man kann vielleicht noch Glück haben, die bessere Spur zu wählen, der Busfahrer. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, ob es Schulle war oder jemand anderes, aber Julian Brandt hat gesagt, wir haben dann tatsächlich die denkbar schlechteste Spur gewählt, nämlich die einspurige, wo komplett Stau war. Und da konntest du dann auch mit einer Kolonne oder mit Eskorte dann nicht mehr viel vorbei, erreichen. Ne? Ja, also kamen sie zu spät ins Stadion, 15 Minuten später angepfiffen. Julian Brandt habe ich gefragt, was man in der Zeit eigentlich so macht, außer natürlich Musik hören und in die Konzentrationsphase zu gehen. Hat er gesagt, bisschen aufstehen, bisschen stretchen, bisschen die Beine lockern, dass du nicht die ganze Zeit sitzt. Du willst ja dann auch einfach ankommen und rausgehen. BVB hat es am Ende gut geschafft, die Zeit zu überbrücken und dann auch
Die waren voll da von Anfang an. Ne?
Total.
Mit dieser perfekten Flanke von Julian Riasson. Also dieses Tor, dieses 1-0 war ein Gemälde, fand ich schon. Der
Was Angriff ist denn mit dem eigentlich? Gespielt. Beckham Prime oder was?
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Aber auch die Ballannahme von Maxi Bayer, mega, im Strafraum. Dann verteilt er den ja nach außen.
Ja.
Riasson flankt und Guirassy steht in der Luft und köpft ihn rein. Wirklich tolles Tor, genau wie das 2-0 auch ein tolles Tor.
Ja.
Da haben wir mal gesehen, dass Guirassy auch richtig schnell rennen kann.
Ja, stimmt. Aber noch besser die Vorlage von Metscher.
Ja. Ah, traumhaft. Metscher sowieso, sprechen wir gleich nochmal drüber. Wirklich ein super, super Spiel gemacht und dieser Pass auch super getimed. Traumhaft.
Ja, definitiv. Lass uns doch mal bei Julian Riasson bleiben. Jesko, der jetzt die vier Tore allesamt gegen Mainz vorbereitet hat, vier Assists, super gefährliche Flanken auf einmal schlägt. Du hast bei dem Tor von Guirassy gesagt, dass quasi die fünfte Vorlage dann in Folge hintereinander, das 1-0 gegen Bergamo, da hast du direkt gesagt, die Flanke kannst du besser nicht schlagen.
Ja.
Ne? Mit viel Effet dreht sich da noch schön rein. Guirassy macht es natürlich auch perfekt vom Timing her. Ja. Aber da ist was passiert beim Norweger, bei Riasson, hat man so das Gefühl.
Ja, der hat diesen letzten Tack nochmal. Also ich habe mal, als er neu war, der Riasson, da war er ja wirklich der Kämpfer und der Brecher auf rechts. Habe ich mal mit einem Spieler gesprochen, der hat mir gesagt, ja, das mit dem Ball, das bringen wir ihm noch bei.
Ja.
Und vielleicht haben sie ihm das jetzt tatsächlich ein bisschen beigebracht. Sicherlich, Riasson ist ja auch einer, der sich selbst verbessern will. Das ist ja schon einer, der nicht gerne viel redet, wie wir auf der Pressekonferenz gelernt haben, sondern lieber Taten sprechen lässt.
Ja.
Und ich habe auch mit Waldemar Anton diese Woche gesprochen im Interview und habe ihn das auch gefragt. Ich habe gesagt, was habt ihr denn mit dem Riasson gemacht eigentlich? Und er hat gesagt, ja, die Flanken waren immer schon gut, aber jetzt kommen sie halt noch so ein paar Zentimeter besser. Und das macht dann halt auch auf diesem Niveau viel aus. Ne? Wenn die Flanke eben die paar Zentimeter noch vom Torwart sich wegdreht, dass der Torwart weiß, okay, das Ding ist zu scharf, da kann ich nicht drankommen, da kann ich nicht rausgehen, das ist viel zu risikoreich. Also wirklich, auch die Standards sind super vom BVB. Auch neu entwickelt, neu gemacht. Seitdem der Standardtrainer nicht mehr da ist, läuft's richtig.
Was gut denkt mit der sich eigentlich? Alex Klepper, der tut mir ja fast schon leid. Der sitzt jetzt irgendwo vielleicht da auf der Couch.
Vielleicht sagt er auch, die Basis habe ich gelegt.
Ja, jetzt ernten
sie die Früchte.
Ja, aber das ist ja schon kurios. Die trennen sich vom Standardtrainer. Beidseitig heißt es, der Vertrag ist im Sommer oder wäre im Sommer ausgelaufen. Man hat sich jetzt dazu entschieden, das intern aufzufangen im Trainerteam und auf einmal passt du ein, zwei Dinge an. Und es läuft, ne? Das ist schon irgendwie
kurios. Auch
das ist
ein Thema in der Mannschaft.
Ja.
Auch das ist übrigens ein Thema in der Mannschaft. Die sind da so richtig happy mit, dass da jetzt endlich mal was passiert, dass du eigentlich bei jedem Standard Gefahr ausstrahlst. Und das sind auch so kleine Elemente im Spiel, die den Gegner verunsichern. Wenn du weißt, die haben 500 Ecken geschlagen und nicht ein Tor gemacht, dann gehst du ganz anders in sowas rein, als wenn du weißt, boah, ey, jede Ecke von denen fliegt uns um die Ohren, ist mega gefährlich. Da hast du eine ganz andere Denke auch als Gegner. Und deswegen macht das echt was mit dem Spiel vom BVB.
Und vor allen Dingen reizt der BVB diese Regel im Strafraum auch ein bisschen auf, ne? Oder weicht sie auf durch diese neue Taktik, Arsenal-Taktik, haben es jetzt Schmiso und Buschi am Freitagabend, unsere das Kommentatoren, Blocken. Dieses Blocken des Gegners, ne? Das hat auch Riasson dann mir am Field im Interview verraten am Freitagabend, dass das auch die halbe Miete sei, wie dann der eigene Teamkollege den Torwart oder die Gegenspieler wegblockt und den Weg frei zu machen. Metscher hat das zum Beispiel gegen Daniel Batz, den Mainzer Torwart, dann immer wieder gemacht. Es ist kein Foul, es ist sehr nah dran an der Grenze und Mainz war damit maßlos überfordert. Urs Fischer wusste nicht so richtig, Trainer von Mainz 05, ist jetzt Daniel Batz der Schuldige, muss der mehr rauskommen und sich den Weg freischaufeln, das hat er auch moniert, muss der Gegenspieler Benny da Costa oder dann auch, weiß gar nicht mehr, wer es auf der Mainzer Seite war, Dominik Kor, muss er in dem Moment vielleicht mehr rumkommen um Metscher. Also das hat der BVB schon perfektioniert und hat dadurch jetzt auch wirklich extrem gefährliche Flanken und Standards geschlagen und das einfach unterm Strich gut gemacht. Und am Ende muss man sagen, Riasson tritt die super, muss die natürlich auch so erstmal reinbringen. Und im Übrigen, Jesko, wir haben ja immer berichtet, auch im Transfer-Update, dass Julian Riasson bei Topverein, ob es Newcastle ist, ob es Man United ist, ob es englische Schwergewichter sind, oder eben auch der FC Barcelona um Hansi Flick, der einen Rechtsverteidiger Backup sucht und auch weiterhin Riasson im Auge hat. Da gab es dann unterschiedliche Meinungen. Da gab es Leute, die geschrieben haben, erzählt mir doch nichts vom Krieg, also was soll das? Niemals ist er da irgendwie auf dem Zettel. Und dann gab es welche, die zu Recht sagen, völlig underrateder Spieler. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, weil Julian Riasson ist kein Weltklasse-Spieler, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber einer, bei dem du weißt, was du bekommst, der gegen den Ball gut arbeitet, der in jedem Spiel die hundertprozentige Bereitschaft mit sich bringt, der auch mal einem Gegenspieler, Kingsley Coman, Katakomben, Bayern München, denke ich immer gerne dran, auch mal einen dummen Spruch drückt,
fast die Fäuste hoch schon,
fast die Fäuste fliegen, sowas brauchst du halt auch, der ist
auch. Aber er hat sich halt, und da sind wir wieder da, er hat sich halt auch mit dem Ball verbessert. Also
definitiv, und das kommt dazu.
Er hat sich absolut verbessert. Manchmal wurschtelt er sich auch so cool durch, wo ich manchmal gar nicht weiß, wie ist er jetzt da durchgekommen. Aber das macht er auch gut. Ja. Ich finde, er hat sich mit dem Ball absolut verbessert und seine Flanken werden auch immer besser. Also, also du sagst, er ist kein Weltklasse-Spieler, das gebe ich dir. Aber internationale Klasse hat er auf jeden Fall.
Genau. Und ich würde sogar sagen,
das Gesamtpaket
der beste Kehltransfer der letzten Jahre. Für 5 Millionen Euro die Klausel damals von Union Berlin gezogen. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Muss man sagen, da haben sie sich mal was getraut. Es ist zwar nur in Anführungszeichen ein Bundesliga-Transfer von Union Berlin gewesen, aber einer, wo damals schon die Leute gesagt haben, was wollen die denn mit dem? Ne? Der passt doch, ist doch kein Dortmund-Spieler so, ne? Und jetzt ist er einer der Lieblingsspieler von Kovac, hat ihn bewusst auch auf rechts außen gelassen, nicht ins Zentrum gezogen, damit man sich diese neue Stärke, diese neue Waffe in Anführungszeichen nicht nimmt und dafür Luca Reggiani gebracht. Und
ich würde gleich zu Reggiani kommen. Ich würde noch ganz kurz Riasson-Thema können wir nicht erwähnt lassen. Dann können wir aber auch Jan Couto nicht unerwähnt lassen. Mhm. Denn der leidet natürlich darunter. Ne? Ja. Der hat fast gar keine Einsatzzeit mehr. Er spielt im Prinzip seit Wochen fast keine Rolle, weil natürlich Riasson diese Position so effektiv besetzt. Ganz klar. Aber er wird auch nicht mehr eingewechselt, ne? Er ist im Kader, aber das ist natürlich auch schon etwas, was dem Spieler wehtun wird, Jan Couto. Mhm. Aber der hat auch 30 Millionen gekostet. Das ist dann der Leidtragende von der guten Form von Julian Riasson.
Man hat ohnehin, Jesko, dann lass uns das kurz einschieben, das Gefühl, dass Niko Kovac jetzt auch so seine Stammelf für den Endspurt gefunden hat. Und das hat er im Übrigen auch in der Rückrunde der vergangenen Saison, als es dann mit der Champions League Quali noch geglückt ist. Er betont zwar, Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten hat die Frage auf der PK gestellt, da hat er gesagt, nein, ich habe den nicht gefunden, alle Spieler sind wichtig, um natürlich auch die Spannung hochzuhalten. Aber du siehst jetzt schon, Fabio Silva außen vor, ganz klar Gerassi, seine Lebensversicherung, auf den er setzt, der jetzt auch endlich wieder trifft und zeigt, wie wichtig er ist. Maxi Bayer, gut, Brandt ist immer mal wieder so eine Schiebemasse, aber jetzt auch Bellingham, Metscher scheint sich immer mehr
einzupendeln. Aber Brandt auch sehr stabil eigentlich seit Januar, ne? Sehr stabil in Leistung, auch sehr stabil in der Startelf. Der geht auch mal früher raus, so, aber eigentlich fast immer ein Startelf-Spieler.
Ja, ja, genau. So.
Aber Bayer hat Adeyemi verdrängt, ganz klar.
Ja. Genau. Ich wollte jetzt gerade eben mal gucken, bevor ich Blödsinn erzähle, wie viele Spiele eigentlich Joe Bellingham am Stück gemacht hat, weil so klammheimlich, ich weiß nicht, ob es 5, 6 sind, hat man jetzt so, ne, jetzt mal so das Gefühl, man redet nicht ständig über, er sitzt auf der Bank oder schlechte Spiele, sondern er kommt immer besser rein. Es ist jetzt auch noch nicht überragend, ne? Aber er arbeitet auch gegen den Ball gut, Tempodefizit hier und da ist zu sehen, aber macht solide, genau.
Ja. Er macht solide, er macht diesen Sechser-Part sehr solide, finde ich. Er läuft sehr viele Lücken zu nach hinten. Das sind ja immer diese Sachen, die dann nicht so im Highlight-Clip kommen, die nicht vor, arbeitet aber sehr viel. Manchmal ist er noch den Tacken zu langsam mit dem Ball,
finde ich.
Da kann er nochmal sich schneller entscheiden, den Pass zu spielen. Auch gegen Bergamo eine Situation, ist er im Pressing unter Druck geraten und er hat dann auch den Ball verloren, ist dann aber auch direkt hinterher, hat mitgepresst, hat den Ball auch zurückgeholt oder geholfen, ihn zurückzuholen. Insgesamt aber schon eine Steigerung. Aber ja, ich finde immer noch nicht auf einem 30-Millionen-Niveau. Aber bei dem Spieler bezahlst du halt auch den Namen mit.
Ja,
das einfach so. Aber trotzdem ein wichtiger Teil, der natürlich davon profitiert hat, dass groß verkauft wurde und Sabitzer verletzt war.
Verletzt war, angeschlagen war, genau, klar. Ja. Aber sowas brauchst du dann auch mal, dass du dann irgendwie dieses Glück in Anführungszeichen hast und dann irgendwie in dem Moment da bist. Hab eben mal geschaut. Halt so, ne? Jesko, sind vom 17. Januar an gegen Pauli 90 Minuten, Union Berlin 90 Minuten, gegen Heidenheim von Anfang an, gegen Wolfsburg 90, Mainz 90, Tottenham, Inter und Atalanta 90 Minuten. Ne? Das geht so ein bisschen unter, ne? Aber schon, ne? Schon jetzt eine feste Stütze und jetzt scheint es auch so diese Doppel-6 zu sein, auf die jetzt Niko Kovac allmählich setzt und er hat jetzt so langsam seine Abwehr gefunden mit unter anderem Abwehrboss Waldemar Anton, da reden wir gleich ausführlicher drüber, der unglaublich viel Lob bekommt. Von
Abwehrboss möchte er nichts hören, so viel kann ich schon mal verraten.
Aber da ist er, glaube ich, sehr
angenehme Zurückhaltung.
Ist
er der Abwehrboss. Der Abwehrboss. Und ich hab ihm dann gesagt, okay, wenn du Boss nicht hören willst, dann sage ich mal, du warst aber zumindest der Vorgesetzte von Luca Reggiani. Ne? Und da hat er geschmunzelt, hat er gesagt, er schon den hat er natürlich ein bisschen an die Hand genommen. Aber muss ich sagen, Chapeau.
Ja.
Niko Kovac, ich hätte es nicht erwartet, dass er auch dieses Risiko eingeht, Luca Reggiani in diesem Spiel von Anfang an zu bringen. Mhm. Chapeau, aber auch Luca Reggiani, der das sehr solide gemacht hat. Er hat es gut gemacht, hat auch 2, 3 Pässe nach vorne gespielt, die mir richtig gut gefallen haben.
Ja.
Hatte ab der 18. Minute eine gelbe Karte. Auch
dadurch
das ist eine Belastung.
Das ist eine Belastung, genau. Ja.
Ist eine Belastung in so einem Spiel. Auch das hat er dann ordentlich gemacht. Ist vielleicht dann 1, 2 Mal nicht so in den Zweikampf gegangen. Aber insgesamt hat mir das richtig gut gefallen. Und das sind ja diese Momente, die du dann auch einfach mal haben musst als junger Spieler, auch als Trainer. Du musst dann mal die Chance haben zu spielen. Die hat er bekommen. Und ich finde, die hat er auch genutzt.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/BVB und geben Sie beim Bezahlen den Code BVB ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Ja, das finde ich auch. Und um jetzt auf das Thema Waldemar Anton zu kommen, es hilft ihm natürlich dann ungemein, so einem jungen Spieler, das hast du ja eben auch völlig richtig gesagt, wenn du dann in der Mitte einen so erfahrenen Boss hast wie Waldemar Anton, der, und das ist jetzt einfach ganz interessant, ich mag sowas total gerne, auch mal, wenn du dann Freitagabend am Field direkt unten sitzt, du kennst das ja, Jesko, und dann auch wirklich mal ganz genau schauen kannst, wie die Jungs miteinander kommunizieren. Und da war schon sehr interessant zu sehen, wie Waldemar Anton nicht ständig dieses Aktionismus und Reinrufen und Schreien und sondern wirklich dosiert die Kommandos zu geben und wirklich führen und guiden und leiten und auch so einem jungen Spieler wieder das Gefühl geben, rutsch wieder ein bisschen mehr rein, geh wieder mehr raus.
Genau.
Weil das hast du ja ein bisschen bei Reggiani auch gemerkt, Stellungsspiel, manchmal stand er so ein bisschen falsch
bisschen
oder, zu tief. Oder hing
manchmal
ein bisschen
stand zu er ein bisschen tief. So, er genau. haben ihn oft genau. nach vorne geschickt, presst ja. durch, ne, das genau. sicher nicht nach hinten ab, das ist natürlich ja. die Sicherheitsvariante, aber dann fehlt er vorne im Pressing. Mhm. Press durch, geh nach vorne. Genauso. Ja, das macht Anton einfach sehr klar. Ne? Also ich finde, der ist einfach ein sehr klarer Spieler.
Genau.
Ist in allem, was er macht, klar. Ja. Hat ein super Zweikampfverhalten, hat ein super ja. Timing. Also wirklich absolute Stütze in, ja. In der Defensive. Und für mich ist er auch der Boss, ganz einfach. Ich sag das
jetzt. Ja, genau. Es ist auch so, ganz interessant auch, dass dann die Jungs wie zum Beispiel Julian Brandt, ungefragt im Übrigen, wir wollten eigentlich über, glaube ich, im Interview Felix Metscher sprechen nach dem Spiel und er sagt, bevor wir über andere reden, muss ich Waldemar Anton hervorheben. Sensationelles Spiel. Der absolute Chef auf dem Platz, ins gleiche Horn bläst Sebastian Kehl. Niko Kovac, der zu absoluten Lobeshymne ansetzt und sagt, dass er schon immer, auch in der vergangenen Saison, seinen Mann gestanden hat, ein absoluter Führungsspieler, ein Leader war auf und neben dem Platz. Das finde ich im Übrigen sehr interessant, dass er auch immer wieder, und das ist ganz klar zu hören, den jungen Spielern, jetzt nicht nur Beispiel Reggiani, sondern auch Neuzugang, Kaua Prac, der jetzt die Woche den Medizincheck gemacht hat, bei dem Spiel gegen Bergamo auch im Stadion war, immer kurzen Draht zu ihm gehalten hat, ihm auf Insta und auch dann später WhatsApp hin und her geschrieben hat, so nach dem Motto, wenn du Hilfe brauchst, wenn du eine Anlaufstelle brauchst, melde dich bei mir, ich bin da.
Ja, super gut.
Das ist so dieses, er hat in Hannover, auch dann in Stuttgart später, er hat so dieses natürliche Kapitänsgehen einfach in sich, so, das ist nicht aufgesetzt oder aufgespielt. Das ist auch, wenn du nicht mit Jungs aus der Mannschaft unterhältst, das ist einer, der dann auch mal einen Teamabend versucht zu organisieren oder nach dem Spiel geht's dann mal zusammen irgendwo los, der auch versucht da dann irgendwie die Jungs zusammenzuhalten und auch wirklich dann im Training, wenn er merkt, irgendeiner ufert ein bisschen aus oder es passiert mal was ihm nicht so gut gefällt oder für die Mannschaft gerade nicht förderlich ist, dann hat er dann auch irgendwie die nötigen Cojones, sage ich mal, um so einen Jungen dann auch zur Seite zu holen und dann irgendwie Dinge klipp und klar anzusprechen. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das ist für Niko Kovac auch enorm wichtig, so eine Art verlängerten Arm auf dem Platz zu haben. Das darf man noch nicht vergessen. In Pascal Groß ist dir ein wichtiger Führungsspieler abhanden gekommen, auch wenn der jetzt zuletzt nicht mehr viel gespielt hat. Aber das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass du in Waldemar
Anton übrigens auch beide hast. Haben sich richtig angefreundet, Anton und Groß. Die passen auch vom Typen sehr zusammen. Ja, haben sich richtig angefreundet, auch in der Zeit.
Ja, definitiv. Ja, deswegen, das war mal ganz interessant. Ich habe hier übrigens noch das, mach ich mal Werbung an der Stelle, hier das BVB-Magazin Borussia, da ist er auch drauf im Übrigen. Er liegt immer auf den Pressekonferenzen aus. Ich glaube, das ist von Januar noch, aber die totale Konstante ist die Überschrift im Konterfei von Waldemar Anton. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Er ist, ich finde, immer noch underrated und unterschätzt. Er ist jetzt nicht der Spektakuläre. Er mag vielleicht auch ein bisschen langweilig, positiv gemeint vielleicht auch sein. Er ist jetzt nicht der, er ist einfach nicht dieser, ne, der.
Er steht nicht in Hip-Hop-Videos rum, sagen wir mal so.
Wobei, das ist ja eine andere Diskussion, das finde ich auch albern. Siehst du auch so, oder? Lass ihn doch im Hip-Hop-Video da rumtigern, den Karin.
War mit dem Augenzwinkern.
ja, verstehe
ich. Das stört mich überhaupt nicht. Das kann jeder in einem Hip-Hop-Video rumstehen, wie er möchte.
Oder?
Solange er gut Fußball spielt.
Sehe ich auch
ist
so.
Ist alles gut.
Sehe ich auch so. Nein, er ist für mich unterschätzt und das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt. Es braucht vielleicht so ein bisschen, dass die Leute verstehen, was für einen Wert er hat. Und bin dann gespannt, auch mit Blick auf die WM, ob er mit Tah oder ob er mit Schlotterbeck oder ob es am Ende Schlotterbeck-Tah ist, das Abwehrduo bilden. Aber aktuell ist er für mich im internen Ranking auch beim DFB total nach oben gestiegen, was die Innenverteidiger angeht. Also,
Top. Wirklich richtig, richtig, richtig guter Spieler. Richtig so. Gut, richtig gut in Form.
Ja.
Reggiani haben wir abgearbeitet.
Reggiani haben wir abgearbeitet. Ja. Anton haben wir abgearbeitet. Riasson haben wir abgearbeitet. Lass uns noch einmal über Felix Metscher sprechen.
Ja, ich muss das jetzt gut verpacken. Ja. Ich mochte den immer. Ich mochte den von Anfang an, habe ich gesagt, ey, das ist doch ein super Spieler. Das ist doch ein super Spieler. Also, und es gab viel Hate. Und ich musste mich auch oft rechtfertigen dafür, dass ich an ihn geglaubt habe. Ich war nicht der Einzige, der an ihn geglaubt hat. Ne? Aber man sieht halt wirklich jetzt auch, wo er konstant spielt, was für eine Qualität der hat. Das ist Wahnsinn. Es ist nicht nur das mit dem Ball, es ist das ohne Ball. Es ist auch der Körper, der hat die Geschwindigkeit. Also ich habe neulich, Lothar Matthäus hat ja unter der Woche gesagt, für ihn ist das WM-Mittelfeld in Deutschland ein Metscher Pavlovic.
Ja.
Das habe ich bei mir bei Instagram gepostet und da ging die Diskussion richtig los und einer hat gesagt, nee, der wäre viel zu alt und der wäre langsam.
Zu alt?
Ja, also er ist 25 und läuft über 35 km/h. Der hat wirklich alles. Der hat alles. Ja, der muss jetzt wieder nochmal ein Tor schießen, finde ich. Kommt oft in die Gelegenheit, hat halt auch einen guten Schuss, wurde dann auch mal geblockt, spielt dann nochmal lieber einen Pass, anstatt zu schießen. Aber Felix Metscher ist so ein fantastischer Fußballer. Auch was der mit seinem Körper macht, diese Körpertäuschung.
Das wollte ich gerade sagen, diese Täuschung, wo er so eine ganze gegnerische Reihe in die andere Richtung laufen lässt und mit einer anderen Bewegung.
Ja, der lässt die zur Eisbude gehen. Ja, und dann geht's in die andere Richtung. Und dann, und der macht das Spiel im richtigen Moment schnell. Ja. Der verlagert auch das Spiel im richtigen Moment. Also, wenn Anton der stille Abwehrboss ist, dann ist Metscher halt der Mittelfeldboss zurzeit.
Ja, definitiv. Was ich wichtig finde, dass er jetzt auch mittlerweile gelernt hat, gegen den Ball gut zu arbeiten. Ich erinnere auch an Spiele, anfangs, wo er es sehr schwer hatte, auch, ich weiß gar nicht, ob es noch unter Edin Terzic war oder unter Nuri Sahin, aber ich glaube sogar unter Edin Terzic, als der BVB in Paris damals ausgeschieden war oder zumindest in Paris eine Niederlage in der Champions League, da hat er eines der schlechtesten Spiele gemacht, hat teilweise...
Es war aber auch eines der schlechtesten BVB-Spiele, ne? Also das.
Ja, genau.
Nicht nur sein furchtbares Spiel, es war ein insgesamt furchtbares Spiel.
Definitiv, aber das war so eine Phase, wo er gegen den Ball gar nicht gearbeitet hat, wo es dann auch mal schnell so... Er hat ja so ein bisschen dieses lässig-schlurfrige, wenn er jetzt gerade so ein bisschen trappt, ne, wo du dann vielleicht auch mal ganz schnell denkst, warum macht er nicht den letzten Schritt, warum geht er nicht drauf? Da hatte er so zwei, drei Situationen, die er vielleicht auch zu oft oder zu viel hatte, wo die Kritik dann groß war. Jetzt hat's aber da auch Klick gemacht, also auch Arbeit gegen den Ball, defensiv, mit dem Ball, keine Frage, ist das genial, hat eine unglaubliche Schusstechnik, Technik, auch seine Skills am Ball, wenn der vorm Spiel beim Warmmachen dasteht und alleine die Kugel hat und so ein bisschen hochhält, das sieht alles so elegant und geil aus. Das muss man schon sagen.
Ich finde es ja lustig immer, dass ich früher, also wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, wer wird prägender Nationalspieler, Lukas oder Felix Metscher, habe ich gesagt, wer ist Felix Metscher? Lukas Metscher natürlich.
Ja, stimmt.
Ja, und jetzt gondelt.
Der aber Lukas bei Leeds auch ein paar Tore schießt, ist schon okay.
Ja, ist schon okay, aber Felix Metscher ist der heiße Scheiß jetzt, ne?
So. Ja, 100%. Auch deshalb
auch bei ihm. Auch ein Kehltransfer übrigens.
Richtig, für den der BVB auch viel kritisiert wurde, auch... Ja. In Wolfsburg haben sie so ein bisschen geschmunzelt und sich gedacht, weil damals war es ja die Bellingham, für Jude Bellingham, die Kohle, die der BVB quasi hatte, die über 105 Millionen Euro, jetzt mal ohne Boni, wo natürlich am Ende Wolfsburg gesagt hat, ja gut, dann gibt uns die 30, natürlich bei einem Jahr Restlaufzeit war es, glaube ich, gibt uns deutlich mehr, als er vielleicht eigentlich in dem Moment wert gewesen wäre. Der BVB hat es bezahlt, war lange overpaid in Anführungszeichen, jetzt ist Payback, wenn du so willst, jetzt merkst du, was der BVB in ihm gesehen hat.
Aber overpaid ist ja dann wirklich nur, kann man ja nur zu einem kleinen Ausschnitt eines Vertrages oder einer Zeit dann sagen, ne? Am Ende musst du ja einen Strich drunter ziehen da, also wenn du den jetzt wirklich auf den Markt schmeißen würdest, dann wärst du ja wahrscheinlich bei 70, 80.
Ja, definitiv. Das ist so auch die Valuation, die ich bei ihm sehe. Wird sehr interessant, weil wenn er die Weltmeisterschaft spielt, dann auch als Stammsechser unter Nagelsmann auch wirklich sehr, sehr hoch gerankt. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil er hat in England in der Premier League einen riesigen Markt. Er ist dort ja mit aufgewachsen. Teams wie Man United, wie City haben ihn natürlich allesamt auf der Liste. Ist für mich auch so ein Spieler, der auch zum Beispiel nach Arsenal passen würde, von der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Kann mir vorstellen, dass da was kommt. Und deshalb finde ich sehr interessant, wie der BVB jetzt mit der Situation auch umgeht. Er hat noch einen Vertrag bis 2028, das heißt noch 2 Jahre. Jetzt ist aber gerade eine ganz gute Phase, um da in Gespräche zu gehen mit seinem neuen Management, Sebastian Kehl, der BVB, um da auch zu gucken, verlängern wir den Vertrag, passen wir den vielleicht auch ein bisschen an, das Gehalt dann dementsprechend auch anpassen zu der Leistung. Kann mir gut vorstellen, dass da in den nächsten Wochen etwas in die Richtung passieren wird, dass man sich da mal hinsetzen wird. Und frag mich, wie du es siehst. Man kann jetzt ja sagen, gut, der hat noch 2 Jahre Vertrag, man hat eigentlich keinen Stress, aber wenn die Weltmeisterschaft kommt,
Ja, klar. Also
Teams auf den Plan gerufen werden.
Die Werte sichern, bevor sie in den Himmel steigen. Genau. Ne? Also, muss ja die Aktien günstig kaufen und nicht, wenn jeder weiß, wie teuer sie sind, ne? Um mal da eine gute Analogie zu ziehen. Und deswegen, ich würde mit Metscher auf jeden Fall verlängern. Ich meine, du siehst ja, was du jetzt mit dem Stress mit dem Schlotterbeck hast, ne? Wenn du da vor dem letzten Jahr oder ins letzte Jahr gehen solltest, ne? Also ich würde auch schauen, dass ich den Metscher verlängere. Und dann kannst du ja immer noch irgendwann schauen, ob nicht ein Engländer da ein wildes Angebot für ihn auf den Tisch legt.
Ja, liegt im Übrigen auch so bei rund 5 Millionen Euro an Gehalt. Also jetzt nicht ganz oben, lange kein Topverdiener, sondern in dem durchschnittlichen Segment, sage ich mal, wie ein Schlotterbeck, wie ein Anton, wie eben Spieler, die zum BVB wechseln und auf der Flughöhe sind dann eingegliedert werden. Also ist da sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber spannend, wie sich gerade vieles so ein bisschen verändert, wie jetzt auch so grundsätzlich diese Gesamtkritik auch am Kovac-Fußball, an der Entwicklung, bleibt die aus, ist sie da, offensiv, ja, nein. Der BVB ist in der Champions League voll drinne, ist in der Bundesliga weiterhin voll auf Kurs. Am 28. Februar haben wir den Klassiker in Dortmund gegen die Bayern.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Es ist noch alles drinne. Solange reiten wir das Pferd auch weiter, bis das Spiel gespielt ist. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht.
Es kann auch am 1. März alles vorbei sein, ne? Das ist ja das Kuriose. Ich meine, du kannst auch in Bergamo 0-3 verlieren. Ja, also worst case natürlich. Ich stelle es mir auch gerade nicht vor unter dem Eindruck der letzten beiden Spiele. Ja. Du reist nach Leipzig, da kannst du auch mal unentschieden spielen. Das ist jetzt keine Schande, ne? Dann kommen die Bayern, die können auch in Dortmund gewinnen. Und dann sind es plötzlich, wenn die Bayern alle Spiele gewinnen, sind es plötzlich 12 Punkte.
Eichmann malt den Teufel wieder an die Wand.
Nein, überhaupt nicht. Nur mal als Einschätzung auch der Bedeutung dieser Spiele jetzt. Ne? Und dann knallt dir deine gesamte Abwehr weg. Ja. Ist ja immer noch ein Riesenthema. Ne? Bei den Fans ist das ein Riesenthema. Ja. Die einen sagen wirklich realistisch, ey, das ist jetzt auch einfach mal Pech.
Ja.
Und die anderen sagen, ey, der Kehl hat's doch verkackt. Mhm.
Ich finde, das ist ein Mittelding. Also du kannst jetzt natürlich...
Ja, die Wahrheit liegt da ein bisschen in der Mitte.
Genau. Schlotterbeck, Can, Mane, kannst du nicht wissen. Anselmino, finde ich nach wie vor, hättest du dich darauf vorbereiten können.
Aber
es ist natürlich untypisch, dass dir vier...
Du musst bei Anselmino dann aber auch zu dem Schluss kommen und sagen, wir wissen, dass das passieren kann. Brauchen wir denn noch einen anderen? Ne? Weil du hast Can. Da kannst du sagen, okay, du weißt, der ist nicht ganz fit. Die Frage ist, wie fit wird da wirklich? Ja. Du hast Schlotterbeck eigentlich immer fit. Du hast Anton eigentlich immer fit. Bensebaini immer fit. So, dann hast du noch Mane, der hat sich halt verletzt. Das wäre für mich tatsächlich der Trigger gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, Anselmino weg, das weiß ich. Mane jetzt verletzt und das sah nicht gut aus. Das war allen klar, dass das nicht 2 Wochen dauert, sondern dass das wahrscheinlich 6 Wochen dauert.
Nochmal ein Einwurf, bei Can und bei Süle weißt du eigentlich auch, dass das die letzten Jahre oder Monate keine Spieler waren.
Can hattest du ja schon eine Problematik, die er die ganze Zeit mitgeschleppt hat, wusstest du. Ja, und Süle ist halt unkalkulierbar. Es ist unkalkulierbar. Also dann ist er mal wieder da, dann spielt er mal wieder ein Spiel, dann ist er wieder verletzt. Also kannst du halt nicht mit rechnen. Ne? Deswegen, ich verstehe schon den Ansatz zu sagen, da hätten sie nachlegen sollen, das wäre die safe Variante gewesen. Aber stell dir vor, die wären jetzt alle da. Dann hättest du einen, der wäre jetzt an Platz 7 oder 8 und den, da musst du auch erst mal einmal finden, der das mitmacht und der dann, auch wenn er spielt, auch die Qualität mitbringt, dir dann wirklich zu helfen und besser zu sein, zum Beispiel als ein Luca Reggiani, der jetzt davon profitiert. Und
das
davon profitiert auch der ganze Verein.
Genau, das ist es ja am Ende. Allein jetzt ein Champions-League-Spiel über 90, ein Bundesliga-Spiel gegen Mainz, komplette zweite Halbzeit. Das steigert einen Marktwert eines solchen Spielers schon extrem. Natürlich enorm wichtig, dass der fehlerfrei spielt. Ja. Überwiegend, Niko Kovac hat ihn gelobt, hat gesagt, bei einem erfahrenen Spieler würden wir sagen, er hat ein gutes Spiel gemacht. So sage ich, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht bei 6-7 Tagen Training.
Völlig zu Recht, ja.
Genau, so. Und das kann er jetzt aus der Not heraus, wenn du immer sagst, Talente fördern, entwickeln, dann musst du jetzt auch sagen, ey Jungs, das ist unsere letzte Lösung, wir werfen die jetzt rein. Was wäre das auch für ein Zeichen gewesen, Riasson auf eine für ihn wahrscheinlich positionsuntreue oder fremde Position dann zu setzen, die auch schon gespielt hat, aber wie ich finde, selten gut gespielt hat, der spielt schon dann auf Außen deutlich besser.
Ja, klar, das ist verständlich.
So, dann ist das ein cooles Zeichen an einen 18-Jährigen, wenn er das Vertrauen auch zurückzahlt, umso besser. Und im Übrigen, wenn der auch in so einem Spiel Fehler macht, wie es ein Mane gemacht hat, dann weiter dran glauben und setzen und den Jungs Fehler zugestehen. Und das ist ja in der Bundesliga das Gleiche bei der Eintracht mit einem Kauer Santos oder ein Max Backhaus bei Werder Bremen. Du musst den Atubolo, die Jungs müssen Fehler machen. Natürlich tut es dann besonders weh, wenn es dann so ein Junger ist. Und dann einfach drauf setzen. Und das ist jetzt irgendwie aus der Not heraus auch eine Chance für den BVB, das dann zu tun. Ich bleib dabei. Ich hätte mir einen Abwehrspieler gewünscht im Winter, den sie holen. Jetzt haben sie es nicht gemacht. Jetzt musst du so einem wie einem Reggiani dann eben die Chance geben. Und umso besser, wenn der am Ende dann auch funktioniert. Großes Rätselraten. Jesko gibt's weiterhin um Nico Schlotterbeck. Wir hatten ja vergangene Woche auch bei Sky Sport News am Donnerstag vor dem Mainz-Spiel drüber berichtet, dass er das Training abbrechen musste. Ihm ist was in den Muskel gezogen. Hat das auch den Teamkollegen in der Mannschaft gesagt. Da hatten wir dann auch die Info her, ey, mir ist irgendwas reingezogen. Mal gucken, sieht nicht so prächtig aus. Der BVB sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Da bin ich jetzt schon eigentlich drüber hinweg, weil eine Vorsichtsmaßnahme, der fällt wohl auch gegen Leipzig aus, jetzt gegen Bergamo ausgefallen, gegen Mainz. Das ist dann schon ein bisschen mehr als nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wird jetzt sehr interessant. Ja, vor allem,
wenn du so ein wichtiges Spiel wie Bergamo hast. Ne?
Genau.
Also das ist ja schon, das wird, darf man nicht unterschätzen, die Bedeutung dieses Spiels. Wir haben das ja gestern auch vor dem Spiel immer nochmal betont.
Total.
Das Achtelfinale ist das Ziel in diesem Wettbewerb. Wenn du das nicht erreichst, dann hast du dein Ziel verfehlt.
Genau, ne? Genau, ja. Also das ist, da hängt ja auch so eine ganze Stimmung dann nochmal dran. Ne? Kommst du die Runde weiter? Das gibt dir auch einen enormen Push, in der Champions League weiterzukommen und dann möglichst ungeschlagen in das Spiel gegen die Bayern reinzugehen und auch für den Endspurt März, April, Mai. Das sind jetzt schon wichtige Tage für den BVB und
die Besten auf den Rasen bekommen, um darauf wieder zurückzukommen, ne? Dass du da die Besten auf den Rasen bekommst. Ja. Und wenn du dann von einer Vorsichtsmaßnahme sprichst, dann würdest du eigentlich die Vorsichtsmaßnahme gegen Mainz kann ich ja 100% verstehen. Ja. Aber gegen Bergamo und dann vielleicht auch gegen Leipzig, gerade gegen Leipzig, müssen wir abwarten, ob er da mit hinreist oder ob er nicht mit hinreist, aber es sieht nicht gut aus.
Ja, definitiv. Und das fand ich ja auch interessant, da haben ja auch ein paar Leute, ich nehme mir immer die Kritik an und hinterfrage das, ne? Aber haben ein paar Leute dann uns auch vorgeworfen, dass wir das besser könnten und dass das doch Quatsch sei, so eine Statistik anzuführen. Uns hat einfach mal interessiert, wie spielt der BVB eigentlich ohne Nico Schlotterbeck? Und das war dann schon interessant zu sehen. Natürlich brauchen sie einen Schlotterbeck. Natürlich ist es ein super wichtiger Spieler. Und gerade auch in der Ergänzung mit Waldemar Anton und auf links mit den Diagonalbällen. Und er gibt dieser Mannschaft ja auch unglaublich was. Aber schon interessant zu sehen. 74% der Spiele ohne ihn gewinnen sie. Nur 50% mit ihm gewinnen sie. Also das war auch eine interessante Quote, die mir so gar nicht mal so richtig bewusst war. Und das sind dann ja auch Statistiken, Leute. Das sind dann ja Spielchen, die wir machen, gucken uns das ja alles dann auch an.
Vor allem, gegen man muss dann natürlich auch nochmal raussuchen, gegen welche Gegner haben sie da gespielt.
Gegen welche Gegner,
in dem Zeitraum
sind Top-Teams dabei oder nicht.
Genau. Gegen Inter, Bayern und sonst wen spielst. Ne? Und ansonsten eher leichter. Also auch solche, ne, die Statistik ist immer nur, ich glaube ihr nur, wenn ich sie selbst gefälscht habe.
Genau so ist es. Ja, nee, aber genau, deswegen einfach interessant, natürlich unterstreicht man oder sollte man unterstreichen, wie wichtig Schlotterbeck weiterhin noch für den BVB ist. Auch da wird jetzt weiterhin hingefiebert, wann es diese Entscheidung gibt. Sebastian Kehl hat übrigens nochmal bekräftigt und damit das bestätigt, was auch wir gehört haben. Eine klare Deadline gibt es nicht. War jetzt ja irgendwo zu lesen, dass er bis zur Länderspielpause im März dann die Entscheidung treffen soll. Wir hatten jetzt auch gehört, bis zum Bayern-Spiel wünschen sie sich eigentlich Klarheit, dass es nicht ständige Gerüchte und Berichte und Fragen um das Spiel herum gibt bezüglich Schlotterbeck.
Wobei, da fand ich ja so lustig, dass Max Eberl sich ja im Zuge dieser Upamecano-Verlängerung geäußert hat und dann auch sehr vielsagend gesagt hat, sie müssten sich auf der Position jetzt nicht mehr um andere Alternativen kümmern oder so. Also ist jetzt kein Zitat, aber in die Richtung ging die Aussage, da musste ich dann schon mal schmunzeln.
Ja, 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 der Bayern-Zug ist jetzt abgefahren für Schlotterbeck, das ist einfach so. Ja. Wahrscheinlich wartet er noch was.
Aber es stehen noch ein paar andere im Bahnhof. Es stehen noch ein paar andere Züge im Bahnhof im Zweifelsfall. Einer fährt vielleicht nach Liverpool, einer fährt vielleicht nach Madrid, einer fährt vielleicht nach Barcelona. Ja,
genau. Da wartet er natürlich, was jetzt links und rechts passiert, aber der BVB braucht jetzt Klarheit und mal schauen, wann das dann soweit ist. Auf jeden Fall ein Thema, das elektrisiert, das interessant ist und wir können es dann ja auch irgendwann nicht oder den Moment dann herbeisehnen, wenn das passiert ist, weil wir uns ja auch immer fragen, wann ist was, da wieder reinhören, da wieder ja nichts verpassen. Also sind wir dann auch irgendwann happy, wenn die Entscheidung, glaube ich, getroffen ist, Jesko. Absolut. Haben wir noch was? Du bist in Bergamo dabei. Warst du schon mal in Bergamo?
Ich war noch nie in Bergamo. Du schwärmst ja davon.
Ja, schönes Städtchen. Ja.
Ja. Ich habe mich mit italienischen Kollegen unterhalten. Ja. Auch die sagen, ja, freuen uns, dass ihr kommt. Aber das natürlich echt, und da haben auch die Fans gestern nochmal richtig die UEFA und vor allem die Stadt Bergamo angezählt. Dass nur BVB-Fans mit einem deutschen Pass Tickets bekommen. Also das ist im Jahr 2026, das ist für mich ein Unding. Das ist Wahnsinn, dass sowas im Zuge eines freien Europas überhaupt möglich ist. Also es gibt ja BVB-Fans auch in Italien, es gibt BVB-Fans in der Schweiz, in Österreich, die sich vielleicht auch mal gefreut haben, dass sie eine etwas kürzere Anreise haben, als immer bis nach Dortmund juckeln zu müssen. Und jetzt werden die ausgesperrt. Das finde ich dramatisch, muss ich sagen. Ja. Das finde ich wirklich dramatisch.
Ja, vor allen Dingen finde ich die Art und Weise auch seltsam, das dann irgendwie zu kommunizieren, nachdem der BVB ja schon Karten an seine Leute verteilt hatte. Ja. Dann gab es ja zuletzt auch immer mal Vereine, die dann grundsätzlich Leute aus dem Land, aus dem sie kommen, ausgeschlossen haben. Ja, dass du eigentlich dann als Fan von, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt in Barcelona oder sonst wo Karten bekommen konntest, wenn du theoretisch aus Spanien warst oder aus Italien, aber nicht aus Deutschland oder so, ne? Ja. Nagel mich jetzt nicht fest, ob das wirklich das Spiel war, aber deswegen finde ich die Herangehensweise ein bisschen seltsam. Sie haben, glaube ich, auch ein bisschen Sorge vor der Rivalität, ne? Catania Calcio hat eine Fanfreundschaft mit dem BVB, Bergamo Gegner, Bergamo wiederum mit der Eintracht, hier, da. Also
Catania.
Catania, genau. Ja, trotzdem, da finde ich seltsam. Also
und die Fans sind da schon echt zu Recht sauer.
Zu Recht.
Haben ja auch mit vielen Plakaten im Stadion protestiert. Ja. Ist ganz, ich finde sowas ganz merkwürdig. Ja. Aber das spricht auch wieder so ein bisschen dafür. Ich habe das Gefühl, auch wenn es auch in Dortmund gerade mit der Polizei und den Fans und gerade den Dortmund-Fans Beef gibt und viel hin und her, grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass in der Stadt Dortmund immer eine Willkommenskultur herrscht gegenüber auch Fans aus dem Ausland. Die Polizei ist da, die hat ein Auge drauf. Habe ich mich aber auch zum Beispiel mit einem italienischen Kollegen drüber unterhalten. Wenn du ins Ausland gehst, dann stehen da teilweise schon die Polizisten mit dem Knüppel am Flughafen. Ja. Und da herrscht überhaupt keine Willkommenskultur. Ne? Und dann fühlt man sich natürlich auch direkt in gewisser Weise provoziert. Das kann ich mir auch vorstellen. In Dortmund, da sind die halt in den Kneipen, da wird Bier getrunken. Ne? Und da kaufen die Wirte auch vorher nochmal extra 2-3 Fässer ein, damit die auch genug zum Trinken haben.
Stimmt. Ja, stimmt.
Und das ist für mich halt so, das ist für mich die richtige Herangehensweise. Das andere finde ich immer sehr schade.
Ja, plus Ticketpreise in Dortmund und generell Bundesliga immer noch bezahlbar, auch in der Champions League. Leute mit uns dann sprechen, wenn wir schalten draußen, die aus dem Ausland kommen und schwärmen, was wir für geile Preise haben. Vielleicht ist Bier ausgenommen, das finden sie manchmal teuer. Aber
Die Spanier fanden es zu teuer. Ne? Die Spanier haben gesagt, alles günstig, aber Bier, Cerveza, caro.
Übrigens, Chapeau auch an die Ultras. Finde ich immer geil, wie schnell die so ein Thema dann in ihren Hallen dann aufbereiten und die Protestplakate sofort wieder geschrieben haben. Also,
und das war ja kein angemalter DIN A4-Zettel, ne? Sondern das war ja echt ein riesen Plakat, was sie hingehängt haben. Ja.
Das ist schon stark. Nun gut, schauen wir mal. Jesko, kleiner Tipp in Bergamo, fahr hoch mit der, mit oder auch ihr, wenn ihr in Bergamo seid, fahrt mit der Zahnradbahn hoch. auf den Marktplatz, richtig schöner, süßer Marktplatz, oben typisch norditalienisch, Polenta, ist Polenta oder est Polenta, mit Fleischragout oder mit Käse, das ist da oben ja, die Spezialität.
Sehr gut.
Ich glaube, dass du Bergamo grundsätzlich recht schnell durchgelaufen bist. Das ist ja natürlich keine Riesenstadt, aber
ja, hat 120.000 Einwohner.
Mhm. Alte 120.000, siehst du, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Altes Stadion, bisschen in die Jahre gekommen, aber ist cool, hat seinen Charme. Also genieß es da und bring vor allen Dingen, gut, muss nicht zwingend einen Sieg mitbringen, unentschieden reicht auch, aber bring zumindest.
Ich bring mal das Achtelfinale mit.
Achtelfinale mit, das ist, glaube ich.
Ich versuche es.
Ne, damit wir nochmal eine weitere Reise im März haben, das wäre doch ganz gut.
Genau.
Alles ja, sehr klar. Schön.
Dann, super. Ja, sprechen wir uns wahrscheinlich aus Bergamo.
Ja, machen wir
das
gerne.
Das nächste Mal.
Ach, Jesko, du, ja. Ich habe hier was, weil wir uns mal überlegt haben, dass wir das mal machen. Ich habe vorhin mal ausgemistet und habe hier tatsächlich, die Familie aus Dortmund hatte mir das geschenkt. Mein Kleiner ist mittlerweile rausgewachsen. Einen kleinen BVB-Trainingsanzug, der richtig stabil ist.
Süß. Ja, der ist ja echt süß.
Hier auch, ne? Mit Stark. Hose. Ja, ja. Oh, also für die, die jetzt nur hören, guckt gerne mal rein auf Spotify oder YouTube. Ist tatsächlich für kleine Kids, nicht mal Kids, für kleine Babys, XS Größe 62. Also okay, wenn ihr irgendwie sagen, dabei seid,
kommt jetzt ja, wenn, nee, wenn ihr Kleinanzeigen oder?
Nee, ach, wenn treue Hörerinnen oder Hörer ja. Verwendung dafür haben, ein Kind haben, BVB-Fans sind, nicht der Neffe, keine Ahnung was und das brauchen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir persönlich, warum ihr es haben wollt und dann finden wir bestimmt einen Weg, wie euch das erreicht. Es wäre irgendwie schade, wenn ich das weggebe. Wie gesagt, der Kleine ist rausgewachsen. Ja, da könnt ihr das, vielleicht da
das
rein.
Kriegen wir hin.
Lucy, passt das nicht, deinem Hund, oder?
Nee, die würde damit anderes anstellen, als das anzuziehen.
Ja, ja, sehr
gut. Danach wäre es auf jeden Fall ein Unikat.
Ja.
Ja.
Hätte auch.
Alles klar, Patrick.
Gut.
Ja, vielen Dank.
Dann
kommt damit
gut
sagen
durch die
wir
Woche.
Ciao. Bis nächste Woche.
Ciao. Ciao, ciao.
Auf Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.